SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben.
Zahlreiche Krisen beherrschen seit langem die Schlagzeilen. Das bereitet vielen Menschen Stress. Sie machen sich Sorgen um die Zukunft und können oft nicht mehr richtig abschalten. In seinem Buch Kopf hoch erklärt Volker Busch, wie wir uns in diesen unruhigen Zeiten wieder sicher und besser fühlen können. Heute ist der Neurowissenschaftler, Psychiater und Bestsellerautor mein Gast bei SR3 aus dem Leben, worüber ich mich sehr freue. Hallo Herr Busch, schön, dass Sie da sind.
Ja, und ich erst. Vielen Dank für die Einladung.
Sie sind, Herr Busch, an der Universität Regensburg Facharzt für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie und erforschen seit fast 20 Jahren ja die Zusammenhänge, wenn es um Stress, Schmerzen und Emotionen geht. Vor allem aber begleiten Sie auch Menschen in schweren Situationen. Was erleben Sie im Moment in Ihrem Praxisalltag? Wie geht's den Menschen und was macht Ihnen vor allen Dingen mental zu schaffen?
Also was ich tatsächlich beobachte, ist, dass zu den Rucksäcken, die jeder sowieso schon im Leben mit sich rumträgt, also vielleicht Probleme in der Partnerschaft oder Probleme im Job, vielleicht auch eine gesundheitliche Sorge, noch zusätzlich etwas hinzukommt, was mit den Weltverhältnissen zu tun hat, denen wir gerade ausgesetzt sind. Also eine Inflation, Wegbrechen politischer Stabilitäten, unsichere Zukunftsgedanken, all das, was da draußen gerade vorgeht, belastet die Menschen zusätzlich und ist noch in ihren Rucksäcken mit drin. Und insgesamt ist das Traggewicht dadurch schon bei vielen sehr hoch. Und das merken sie daran, dass sie oft abends nicht mehr abschalten können und so eine Art Kopfkino haben. Ne? Mhm. Oder nicht mehr zur Ruhe kommen, Schlafstörungen berichten, machen sich Sorgen, blicken pessimistischer in die Zukunft. Oder, und das finde ich auch ganz spannend, sind reizbarer geworden, dünnhäutiger, empfindlicher. Also salopp gesagt, die Zündschnur ist bei vielen so kurz. Das hat auch damit zu tun. Das merkt man schon, finde ich auch im Alltag, ja.
Jetzt ist es ja eigentlich kein neues Phänomen. Es gab schon immer solche Krisen und auch ja, Zeiten, wo es viele Veränderungen gab. Trotzdem, Sie haben es gesagt, aus Ihrer Erfahrung macht es im Moment vielen zu schaffen. Was passiert da in unserem Hirn, wenn wir da quasi im Krisenmodus sind?
Ich glaube, der Unterschied ist, dass wir erstens viel mehr von Krisen erfahren als früher. Wenn es in den 70er, 80er Jahren Krisen gab, dann haben wir sie allenfalls erfahren, wenn wir die Tageszeitung lasen oder im Fernsehen mal Nachrichtensendungen schauten. Aber dann war es auch wieder gut und wir haben mit unserem normalen Leben weitergemacht. Heute tragen wir die Welt in unseren Hosentaschen oder Handtaschen mit uns herum.
Das Handy.
Und diese Dinge erreichen uns rund um die Uhr, am Schreibtisch, auf der Couch, auch im Schlafzimmer, im Bett, kurz vor dem Löschen des Lichts. Dadurch ist die Alltagsnähe eine viel höhere. Das ist der eine Faktor. Und der andere Faktor ist, dass die Dinge, die da draußen momentan passieren, sich auch einfach noch stärker auf unseren Alltag auswirken. Eine Ölkrise hat man vielleicht allenfalls an gestiegenen Preisen gesehen, aber die Migrationskrise sehen wir, wenn wir die Augen aufmachen in der Stadt und in den ländlichen Gegenden. Wir sehen die Inflation an den gestiegenen Preisen im Supermarkt und wir sehen viele Dinge, die da draußen passieren, in unseren Alltag näher kommen, als vielleicht früher der Fall war. Und zusammen wird das dann schon relativ relevant für viele.
Und all diese Dinge zusammen zu den Rucksäcken, die ja jeder von uns in seinem Leben mit sich rumschleppt, können die uns wirklich stark belasten oder im schlimmsten Fall auch krank machen?
Also tatsächlich ist das so und es gibt einen unglaublich spannenden Forschungszweig, der sich mit historischen Transformationen oder Veränderungen von Ländern und Kulturen beschäftigt. Mhm. Und dort sehen wir, dass immer dann, wenn Gesellschaften sich veränderten, es auch zu einem Anstieg psychosomatischer Beschwerden kam. Ich will mal ein Beispiel geben. Wir erinnern uns an den arabischen Frühling, ne, wo viele Menschen in den nordafrikanischen Ländern sich gegen die Diktaturen oder gegen ihre Regierungen auflehnten.
Das ist mehr als 10 Jahre her.
Sowas, richtig, ne? Ganz genau. So lange ist es noch gar nicht her. Da gab es auch einen Anstieg von Schlafstörungen, Kopfschmerzen und anderen körperlichen Beschwerden. Etwas Ähnliches haben wir erlebt bei der Wiedervereinigung 89-90, also in unserem Land. Auch da kam es zu einer Zunahme verschiedener körperlicher Beschwerden, die auch Ausdruck waren einer Veränderung, die einen psychisch belasten kann. Und so etwas Ähnliches sehen wir jetzt auch. Da ist was im Umbruch, künstliche Intelligenz, kommt. Die Leute fragen sich, wo bleibe ich? Was wird mit meinem Job? Was wird mit mir? Die unklaren Verhältnisse, die Machtachsen verschieben sich, Russland, China, Amerika. Das sind Dinge, die einen Impact haben, die relevant sind. Mhm. Und das macht dann auch was mit unserer Seele und mit unseren körperlichen Symptomen.
Sie haben es gesagt, wir haben ja heute quasi die Welt mit unseren Smartphones in der Hosentasche fast überall dabei. Ja. Wie kriegen wir das hin, dass wir da ja möglichst gesund die ganzen Nachrichten konsumieren und vielleicht auch mehr das Gute und weniger das Schlechte sehen?
Es gibt ja Menschen, die sagen, keine Nachrichten konsumieren. Das halte ich für blödsinnig. Denn wir haben ja ein Recht auf Informationen und Informationen sind etwas ganz Wertvolles. Also eine komplette Enthaltsamkeit ist keine Lösung. Aber man sollte es einschränken, denn die Dosis ist einfach zu hoch. Und was ich da empfehle ist, auch das ist durch Studien gut gezeigt, wenn Menschen Nachrichten am Stück konsumieren und den Rest des Tages dann wieder mit ihrem ganz normalen Leben weitermachen, ist es leichter, als wenn sie die Nachrichten immer wieder so häppchenartig zwischendurch, also so on the fly, würde man jetzt neudeutsch sagen, konsumieren. Also in der Straßenbahn, zwischen zwei Stationen, in einem Café, wenn man gerade auf jemanden wartet oder bei einer Zigarettenpause. Also wenn wir Nachrichten so schnipselartig konsumieren, dann belasten wir unser Gehirn praktisch rund um die Uhr. Wenn wir uns dagegen abends eine Stunde hinsetzen, eine gute Tageszeitung lesen, die ein bisschen Hintergründe liefert, dann können wir das besser in einen Kontext einordnen. Unser Gehirn kann das besser verarbeiten und dann belastet das nicht so stark. Also Informationen am Stück genießen und auch bewusst sich aussetzen, aber mit mehr Hintergrund und danach mit seinem normalen Leben weitermachen. Das wäre eine Strategie. Und was ich auch empfehlen möchte, und das können vielleicht viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer auch sofort konkret umsetzen, den Tag immer mit etwas Positivem beenden. Das halte ich für extrem wichtig. Was Schönes. Ja, sei es nur ein Fotoalbum, ein Reiseprospekt, weil man sich auf einen Urlaub freut, ein Telefonat mit einem Menschen, den man total mag, von mir aus auch eine leichte, lockere Literatur, aber eben nicht Dinge über das Weltgeschehen, die einen ganz schlecht schlafen lassen. Denn es gibt Studien, die uns sehr eindeutig zeigen, das Gehirn nimmt vor allem das mit in die Nacht, was am Schluss des Tages kommt. Und wenn es Videos auf TikTok über Palästina und Israel sind, dann sind es eben solche Dinge. Und wenn es ein Reiseprospekt ist über einen Urlaub, auf den wir uns freuen, dann ist es eben das. Und das können wir ein bisschen beeinflussen.
Machen Sie das auch so, dass Sie sich am Ende des Tages was Schönes gönnen?
Ja, absolut. Das mache ich sogar nicht nur am Abend, weil ich habe in meinem Job, ich mache meinen Job sehr gerne, aber ich habe dadurch, dass ich Psychiater bin, sehr viel mit Krisen und Schicksalen zu tun und manchmal, das gebe ich ganz offen zu, fehlt mir auch manchmal so die gute Laune am Ende des Tages und ich würde meinen Job gar nicht machen können, würde ich mich nicht selber dran halten. Also jeden Tag gibt es irgendetwas Schönes. Was ich zum Beispiel momentan mache, ist, ich baue etwas aus Lego. vielleicht nicht mehr meinem Alter entspricht, aber das freut mich. Es ist nämlich ein Auto einer Kinoserie, vielleicht kennen die ein oder andere Zurück in die Zukunft, das ist der berühmte DeLorean. Mit dem Fluxkompensator, den baue ich gerade, das macht mir große Freude und das ist, mag kindlich wirken, aber es hat eben trotzdem einen Effekt, es lässt mich zur Ruhe kommen.
Herr Busch, warum können einige von uns besser und andere eher schlechter mit den aktuellen Krisen weltweit umgehen und ja auch den Unsicherheiten, die damit verbunden sind?
Also wir alle lassen uns ein Stück weit von den Stimmungen anstecken, die da draußen herrschen. Manche können sich etwas besser schützen, weil sie sehr, sehr schnell wieder in ihr Leben zurückfinden und sich auf das beschränken, was sie gut können, was gut ist, was relevant ist. Und manche können es nicht so gut und bleiben dann so in so einer schlechten Stimmung stecken. Und deswegen empfehle ich immer, sich an solchen Menschen zu orientieren und auch ein Vorbild zu nehmen. Was macht der oder diejenige, dass sie es schaffen, sich von den Schlechtigkeiten, dem Pessimismus etwas zu distanzieren und wieder ins Positive, ins Leben zurückzufinden. Und wenn wir solche Menschen beobachten, dann finden wir ganz oft, dass es vor allen Dingen das Handeln ist. Mhm. Also das beste Mittel, das sage ich als Psychiater allen meinen Patienten, versuche mich auch selber dran zu halten, ist Handeln gegen Hadern.
Ne? Das heißt?
Wir sind für so viel Denken einfach nicht gemacht, sondern als Menschen sind wir Wesen, die etwas tun wollen, mit ihren Händen etwas aufbauen, gestalten, schaffen, sei es von mir aus auch nur Lego oder den Garten umgraben oder irgendetwas machen. Und das gibt uns das Gefühl, dass wir etwas können, dass wir etwas, eine sinnvolle Aufgabe haben. Und das ist das Bestmittel gegen Ängste. Es gibt Studien, die zeigen, in dem Moment, wo wir rausgehen und etwas tun, seien es auch noch so Kleinigkeiten, werden uns unsere Angstzentren im Gehirn kleiner. Wenn wir dagegen nicht handeln, bleiben passiv und bleiben im Denken verhaftet, werden diese Angstzentren fast immer größer. Mhm. Und der Fehler, den viele machen, ist, dass sie versuchen, das Denken irgendwie abzuschalten. Und das ist leichter gesagt als getan, das kann man so gar nicht. Ich empfehle stattdessen, ins Handeln zu kommen, etwas zu tun, wieder zu erleben, wie schön es ist, wenn man mit seinen Händen was schafft. Das kann ein Regal abschleifen sein, einen Tisch zusammenhämmern, das kann Gartenarbeit sein, was immer einem Freude macht, etwas malen, etwas basteln, am Motorrad rumschrauben. Aber wenn wir etwas tun und sehen, die Früchte unserer Arbeit vor uns liegen, dann hat das etwas unheimlich Heilsames und Wirksames auf unsere Seele. Es beruhigt. Ich selber muss mich immer wieder an meine eigenen Worte halten, weil ich eher ein Mensch bin, der sehr viel am Schreibtisch sitzt, sehr viel intellektuelle Arbeit macht, sehr viel redet und schreibt. Und ich muss mich da vielleicht noch mehr dran halten als manche Menschen, die vom Handwerk kommen und das sowieso schon beherzigen.
Ist es auch ein Stück weit so, Sie haben ja vorhin schon gesagt, Krisen gab es schon immer, aber nicht so gehäuft und so stark. Haben wir es ein Stück weit vielleicht auch verlernt, mit dieser Ungewissheit und dieser Unsicherheit umzugehen?
Das glaube ich absolut und bin auch nicht der Einzige, der davon überzeugt ist, denn wir hatten ja das große Glück, dass wir in den letzten, ich sag mal so roundabout 40 Jahren weitestgehende Sicherheiten hatten. Und zwar nicht nur politisch, sondern auch wirtschaftlich und gesellschaftlich. Im Prinzip war alles auf Wachstum ausgerichtet und natürlich gab es immer einzelne Krisen und viele Menschen in unserem Land hatten es auch schwer, also man muss sich davor Pauschalen hüten, aber insgesamt ging es uns als Gesellschaft sehr gut und die Rente war gesichert, wie es immer so schön hieß, und die meisten Dinge auch. Und aus diesen dicken, fetten Rettungsringen, die um unsere Bäuche lagen, sind jetzt bei vielen etwas die Luft entwichen, hat man das Gefühl. In vielerlei Hinsicht, und das merke ich, wenn ich mich mit meinen lieben Patienten unterhalte, ist für viele nicht mehr ganz klar, wie es weitergeht. Mhm. Und jetzt müssen wir erstmal schwimmen lernen. Vorher konnten wir es uns erlauben, irgendwie mit unseren Rettungsringen im Wasser vor sich hinzutreiben. Und jetzt müssen wir schwimmen lernen. Und das Wasser ist sehr kalt. Und das ist natürlich eine Herausforderung, die muss auch erstmal gelingen. Und deswegen ist auch immer ein Teil meiner Arbeit, Menschen Mut zu machen, ins Leben rauszuschubsen, sie zu befähigen, ihr Schicksal nicht so sehr von Politikern abhängig zu machen oder von Wissenschaftlern oder von Leuten, die irgendwas im Internet schreiben, sondern von sich selbst. Selber rauszugehen, Fähigkeiten zu entwickeln und zu merken, Mensch, ich kann viele, vielleicht nicht alle, aber doch viele Probleme selbst lösen. Das ist das größte Geschenk, was wir uns selbst machen können.
Ist das mit ein Grund auch, warum Sie sagen, Ungewissheit ist nicht nur schlecht?
Ganz genau. Ungewissheit ist zwar etwas, was sich erstmal nicht schön anfühlt, wie ein unliebsames Etwas, was wir unbedingt weghaben wollen im Leben, aber eigentlich ist die Ungewissheit ein unglaublich starker Motor, der in unserem Gehirn viel anwirft. Mhm. Es passiert nämlich was ganz Spannendes. Ungewissheit macht uns ja unsicher. Und dieses Gefühl der Unsicherheit, was sich zugegeben nicht schön anfühlt, versetzt unser Gehirn in Wahrheit in einen unglaublichen Leistungsbetriebsmodus. Wir werden nämlich präziser im Denken, Kreativitätszentren werden angeworfen, unsere Sinne schärfen sich, unser Gedächtnis verbessert sich und so weiter. Also eine ganze Reihe an Leistungen oder Eigenschaften verbessern sich durch Unsicherheit. Und insofern kann uns eine Unsicherheit auch dazu führen, dass wir aktiv werden, dass wir etwas bewerkstelligen. Also ich will ein Beispiel geben. Mhm. Ich habe jetzt Kinder, die sind jetzt schon, gehen jetzt in die weiterführende Schule, aber vor 2 Jahren war das noch nicht so ganz klar. Und bei einem meiner Kinder war es nicht so ganz selbstverständlich, ob das gelingen würde, aufs Gymnasium zu kommen. Und wenn ich unsicher bin, ob mein Kind das schafft, dann gebe ich mir als Elternteil natürlich besonders Mühe, die Hausaufgaben ordentlich zu machen. Mhm. Also diese Unsicherheit hat einen motivierenden Effekt. Anderes Beispiel, wenn ich unsicher bin, ob meine Frau mich noch liebt und mich vielleicht verlässt, gebe ich mir besonders viel Mühe in meiner Partnerschaft. Und wenn ein Unternehmer unsicher ist bei einer strategischen Entscheidung, wird er auch sehr sorgfältig sein, sie sehr gut zu planen und umzusetzen, um letztlich keine Fehler zu machen, die viel Geld kostet. Also Unsicherheit, nochmal, ist kein schönes Gefühl. Aber sie versetzt uns in einen Entwicklungs- und Entdeckungsmodus und kann dazu führen, dass wir besser werden. Und insofern ist ein bisschen Unsicherheit nichts Schlechtes. Es ist der Nährboden, auf dem wir Dinge ins Bessere verändern können. Mhm.
die uns dann oder der uns dann auch ein bisschen anspornt. Weil Sie gerade Ihre Kinder angesprochen haben, ist das auch so ein bisschen mit ein Grund, dass wir das verlernt haben, mit der Ungewissheit umzugehen, dass Sie sagen, eigentlich müssten wir das unseren Kindern schon sehr viel früher beibringen. Sie selbst waren Pfadfinder, Ihnen hat das,
woher wissen Sie das?
Glaube ich, geholfen.
Total. Also ich weiß ja nicht, ob das jedermanns Sache ist, aber die Pfadfinder waren für mich viel mehr als nur intensive Freundschaften und tolle Erlebnisse. Sie waren ein Ausprobieren und Experimentieren mit dem eigenen Leben. Man musste Nachtwachen organisieren und man durfte das Feuer nicht ausgehen lassen beispielsweise. Da hätte man sich geschämt vor seinen Freunden. Man musste es irgendwie schaffen, das Holz zu besorgen, zu schnitzen und selbst im Regen dafür zu sorgen, dass alle sich am Feuer wärmen können. Mhm. Und ich weiß, diese Dinge heute aus der Mode gekommen sind und altbacken wirken, aber in Wahrheit waren sie ein Training, mit Ungewissheit umzugehen. Wo schlafen wir heute? Was essen wir heute? Welche Früchte kann man ernten, um einen Tee zu machen? Das waren alles Experimente in einem relativ ungefährlichen Rahmen zugegeben, aber doch für ein Kind ausreichend herausfordernd, um sich zu bewähren. Und diese Dinge, ich kann das gar nicht genug betonen, die machen uns stark. Und wenn wir solche Situationen im Kindesalter und später im Erwachsenenalter immer wieder haben, wo wir uns der Ungewissheit aussetzen und versuchen zu bestehen, dann brauchen wir auch ganz, ganz viele Gewissheiten in der Welt plötzlich nicht mehr, weil wir uns auf uns selbst verlassen können. Dann werden wir das, was man selbstsicher nennt. Und das ist eigentlich das Ziel einer gesunden Persönlichkeitsentwicklung.
Sie sagen, Herr Busch, wir haben ein mentales Immunsystem. Das habe ich vorher noch nicht gehört, wahrscheinlich wie viele. Was ist das genau und wie funktioniert das?
Es ist ein Sprachbild, mit dem ich versuche zu erklären, dass wir alle in uns ein mächtiges System haben, das uns jeden Tag gegen psychische Belastungen verteidigt, was außerdem dafür sorgt, dass wir uns von psychischen Belastungen erholen. Und drittens, was dafür sorgt, dass wir aus psychischen Belastungen in der Regel gestärkt hervorgehen, dass wir also reifen und wachsen. Ich will ein Beispiel geben, dass Sie beispielsweise, ich sag mal, wenn Sie in der Straßenbahn von der Seite angeredet werden, von einem Jugendlichen frech und unhöflich, dann kann es ja oft dazu führen, dass Sie nicht belastet sind, dass Sie es weglächeln und eine Minute später vergessen haben. Das wäre ein Beispiel dafür, dass in Ihnen ein System Sie gegen diese Beleidigung verteidigt hat. Anderes Beispiel, Sie streiten sich mit Ihrer Ehefrau und sie hat Sie an einem wunden Punkt verletzt und sie ärgern sich und sie schlafen vielleicht auf der Couch in der Nacht. Aber am nächsten Morgen raufen sie sich wieder zusammen, sie haben sich lieb, sie umarmen sich, es ist vergessen, sie haben sich von der Kränkung erholt. Das wäre ein Beispiel für diese zweite Leistung, die Erholung nach psychischen Belastungen. Und noch ein drittes Beispiel. Sie haben zum ersten Mal beruflich irgendwie ein neues Projekt angenommen, was sehr überfordernd wirkte und Sie mussten sich wirklich anstrengen, das zu wuppen und Sie haben es geschafft und sind jetzt stärker. Beim nächsten Mal schaffen Sie es leichter. Das wäre ein Beispiel für die dritte Aufgabe, die Reifung. Mhm. Das heißt also alle drei Dinge, ich sag nochmal, Verteidigung, Erholung oder Regeneration und Stärkung und Reifung sind Leistungen, die, was psychische Dinge anbelangt, jeden Tag stattfinden. Genauso wie beim körperlichen Immunsystem, was auch Viren, Bakterien abwehrt oder nach Infektion für die Erholung sorgt oder durch ständige Auseinandersetzung dafür sorgt, dass sie stärker werden, sodass ihnen diese Krankheitserreger irgendwann nichts mehr ausmachen. Mhm, Beispiel also Windpocken. Mhm. Ja, ne, einmal Windpocken, nie wieder Windpocken, das wäre so ein Beispiel dafür. Und deswegen ist dieses Sprachbild so schön geeignet, weil es zeigt, dass wir genau wie unser körperliches Immunsystem auch psychisch in uns etwas haben, was uns verteidigt, erholen lässt und stärker machen lässt. Im besten Fall. Mhm. Heutzutage ist es aber so, dass dieses mentale Immunsystem oder auch psychische Immunsystem ganz, ganz stark in Mitleidenschaft gezogen wird, weil um uns herum so unfassbar viele negative Nachrichten und Pessimismus, auch Hass in der Sprache ist, dass das viele einfach überfordert und allein deswegen depressiv werden oder sich zurückziehen. Und das ist ein Hinweis dafür, ja genau, dass das mentale Immunsystem überfordert ist.
Aber was kann man denn dann machen, um ja dieses mentale Immunsystem zu stärken? Unser normales Immunsystem, wissen wir, im Winter, wenn ja die Erkältungssaison beginnt, bisschen mehr Vitamin C, raus an die frische Luft, am besten viel Bewegung, gut schlafen. Wie ist das bei dem mentalen Immunsystem? Was kann man für das tun?
Aber es kann eine ganze Menge machen, um das mentale Immunsystem zu stärken und zu schützen. Über den Schutz haben wir ja eingangs schon gesprochen. Also man darf sein Gehirn nicht mit zu vielen negativen Krankheitserregern überladen. Und deswegen ist ein gesunder Konsum von Nachrichten oder vielleicht auch eine Distanz hin und wieder von negativen Menschen wichtig, gerade wenn es einem schlecht geht. Denn wenn wir schon angeschlagen sind, lassen wir uns auch schneller von negativen Krankheitserregern anstecken. Aber wir können es stärken. Und eine Stärkungsmaßnahme, von der ich ein ganz großer Fan bin und die ein wesentlicher Teil auch meiner Therapie ist, ist in dem Buch Kopf hoch auch ein eigenes Kapitel geworden, ist der Humor. Denn Humor hat eine ganz, ganz starke, stärkende Wirkung auf unsere Psyche. Humor führt dazu, dass wir die Dinge aus einer anderen Perspektive sehen, dass wir aus einem anderen Blickwinkel auf das draufschauen, was da gerade uns wieder widerfährt. Und führt dazu, dass wir Dinge ins Komische verdrehen und uns dadurch über eine psychische Krise auch hinweg retten können. Mhm. Und damit haben wir heute Probleme. Wir sind alle sehr verkrampft und denken sehr ernst über die Dinge nach. Und dadurch geht ein Stück weit Leichtigkeit und Lockerheit verloren. Und ein humorvoller Mensch kann einen Schritt zurückgehen, anders draufschauen und das Komische in Dingen finden und dadurch über Dinge lachen. Das hilft unfassbar gut, um sich etwas zu distanzieren. Es löst die Probleme nicht, aber es hilft einem, psychisch über eine Krise hinwegzukommen. Das wäre eine klassische Stärkungsmaßnahme.
Man sagt ja gerade uns Deutschen nach, dass wir wenig Humor haben und zum Lachen
manchmal in den Keller gehen. Da gibt es eine ganz spannende Studie, dass man mal europäische Länder verglichen hat und hat die einzelnen Menschen dort gefragt, ja, welches Land halten sie für besonders wichtig oder lustig und welches Land halten sie für weniger lustig. Und interessanterweise schnitt Deutschland hier am allerschlechtesten ab von allen Ländern. Wir haben also die Spitzenposition der unlustigsten Länder Europas haben wir also erreicht, traurigerweise. Ich weiß gar nicht, ob das wissenschaftlich stimmt, aber zumindest hält man uns für unlustig. Und das sollte uns doch zum Nachdenken anregen.
Sie schauen in Ihrem Buch Kopf hoch ja auch viel auf das Gute und das Gesunde, wenig auf das Schlechte und Kranke. Wie gelingt es uns bei all den Krisen, über die wir schon gesprochen haben und schlechten Nachrichten, die ja im Moment um uns rumkreisen, nicht den Blick für das Schöne, das Lebenswerte und ja auch das Leichte und wie Sie sagen, auch den Humor nicht zu verlieren?
Ja, die Ungerechtigkeit im Gehirn ist ja, dass wir das Negative in der Regel schneller wahrnehmen, wir es intensiver spüren und uns auch länger daran erinnern. Also Sie freuen sich über ein Kompliment einer hübschen Frau oder eine Frau freut sich über ein Kompliment von einem hübschen Mann sehr, aber man hat es in der Regel 3 Stunden später vergessen. Aber über ein blödes Kommentar von einem Kollegen ärgert man sich irgendwie 2 Tage. Genau. Und das nennt man Negativitätsverzerrung, die man interessanterweise wissenschaftlich in nahezu allen Kulturen gefunden hat. Und um da rauszukommen, ist es wichtig, dass wir unsere Wahrnehmung für das Positive schärfen. Und da gibt es schöne Trainingsprogramme, dass man beispielsweise in der Stadt herumläuft und bewusst das Gute wahrnimmt. Und sei es nur, wenn man im Café sitzt, ein Espresso trinkt, das sich ganz auf das Gute konzentriert und nicht mit einer Hand im Handy schon wieder Termine checkt, weil man dann den guten Kaffee als solchen gar nicht wahrnimmt. Oder
wie macht man das, Herr Busch, dass es gelingt und man nicht sich drüber ärgert, was weiß ich, vielleicht das dreckig ist auf der Straße oder so, oder?
Das Einfachste wäre, dass man nennt das im Prinzip das Prinzipien der Achtsamkeit, seinen Fokus auf das ausrichtet, was jetzt unmittelbar gerade stattfindet. Und das ist vielleicht der Schluck aus der Espresso-Tasse oder das Stück Kuchen, was man genießt und eben nicht das Handy in der anderen Hand oder, wie Sie sagen, die verschmutzte Straße im Augenwinkel. Das ist eine Sache der Wahrnehmung. Wir haben ja die Fähigkeit, unsere Aufmerksamkeit immer wieder selber auszurichten. Wir bestimmen, wohin wir den Lichtstrahl der Aufmerksamkeit lenken. Und das ist etwas, was man üben kann. Man kann auch herumlaufen und sich in einer Szene auf einer Party oder im Büro anschauen, die Menschen, die einem gefallen, die etwas Gutes sagen, sich daran erinnern. Man kann das auch in ein Buch aufschreiben. Also man spricht von Aufmerksamkeitswahrnehmungstraining, Cognitive Bias Modification auf Englisch. Da gibt es richtig Trainingsmanuale, die üben wir auch mit unseren Patienten und gibt sehr gut gemachte Studien, die zeigen, dass wir diese Wahrnehmung für das Positive trainieren können. Ein anderes Beispiel ist das, was wir eben schon eingangs mal sagten, den Tag mit etwas abschließen, kleines Tagebuch, 3 gute Dinge Dinge, die einem widerfahren sind. Und je öfter man das macht, desto leichter wird das Gehirn im Laufe der Zeit die guten Dinge von selber wahrnehmen. Die Medien sind in erster Linie daran interessiert, uns zu schockieren und uns die negativen Dinge zu berichten. Wir müssen dafür sorgen, dass wir das Gute auch in dieser Welt sehen. Es geht hier nicht um eine rosarote Brille, aber es sollte nicht komplett in Dunkelheit verschwinden.
Also auch den Blick eben ja auf das Gute und die positiven Dinge zu lenken. Sie haben angesprochen, wie wichtig auch der Humor ist. Also gilt der alte Spruch, Lachen ist bekanntlich die beste Medizin?
Ja, genau. Lachen ist was Wundervolles. Ich komme aus dem Rheinland, ich weiß, wovon ich rede, aber nicht nur wegen dem Lachen. Also das Lachen an sich hat schon eine großartige Wirkung und zwar in allererster Linie, weil wir uns psychisch entlasten. Ne? So negative Gefühle, sagen wir mal wie Wut oder wie Angst, auch Traurigkeit, sind ja Dinge, die versuchen wir zu kontrollieren und wir versuchen sie zu unterdrücken. Wir wollen sie in der Regel niemandem zeigen und so weiter. Und das macht sie anstrengend. Und genau diese Kontrollbemühungen, die gelingen beim Lachen nicht. Man prustet raus, man lacht über einen Witz, man verliert auf eine gesunde Weise die Kontrolle. Sigmund Freud hat mal gesagt, Lachen ist Energieabfuhr. Und ein anderer Philosoph hat mal gesagt, Lachen ist die gesündeste Form der Anarchie im Gehirn. Das finde ich einen sehr schönen Spruch, weil man verliert so die Fassung und man prustet raus und das ist so wie ein Teekessel, der unter Druck steht und dann fliegt der Deckel endlich ab und dann ist der Druck raus. Insofern ist also Lachen etwas sehr Wertvolles. Aber ich bin eigentlich ein Fan von Humor und Humor ist viel, viel mehr als Lachen. Humor ist das, was wir eben schon ein bisschen besprochen haben, die Fähigkeit, das Komische in Dingen zu finden. Ich weiß nicht, ob unsere Zuhörerinnen und Zuhörer diesen wunderschönen Film von Robert Benigni kennen, Das Leben ist schön. Mhm. Ein ganz, ganz großartiger Film, den habe ich im Buch auch zitiert, der am Ende des Zweiten Weltkrieges, ich glaube 1944, mit seinem Sohn in einem deutschen Konzentrationslager oder in Italien inhaftiert wird und dort weiß, dass er wahrscheinlich sterben wird, aber er schafft es, diese verbleibenden Wochen für den Sohn ins Komische zu verdrehen, auch wenn er selbst letztlich erschossen wird, schafft er es, seinem Sohn dadurch psychisch das Leben zu retten. Und dieser Film zeigt in einer krassen Weise die Kraft des Humors. Und das finde ich sehr schön. Das sollten wir auch in Krisen nie vergessen, wie wichtig er ist und dass wir ihn niemals unterdrücken dürfen, dass wir uns auch nicht nehmen lassen sollten, denn er ist eine anthropologische Konstante für unsere Seele, immer schon gewesen in der Menschheitsgeschichte.
Welche Rolle spielt zum Beispiel auch der Humor in Ihrer Arbeit mit Ihren Klienten und Patienten?
Riesige Rolle. Meine Patienten lieben mich auch dafür. Es würde, glaube ich, jeder sofort sagen und es sprechen auch viele an, dass man mit mir so herzhaft lachen kann. Und das ist etwas, was ich Menschen mitgeben kann. Hier geht es mehr als nur um eine kurze Betäubung von ihren Sorgen. Hier geht es darum, ihnen zu zeigen, man kann die Dinge immer auch von einer anderen Seite sehen. Und das ist manchmal schwer, weil man ja denkt, okay, angesichts dieser schweren Krise gibt es nichts Lustiges, aber es gibt es eben doch. Ich habe im Kopf hoch auch den Fall einer Patientin zitiert, die mich aus der Ukraine besuchte. Sie war Flüchtling mit ihrer Tochter hierher gekommen und die hat mir erzählt, dass sie mit ihren Mitbewohnern Anfang, also im Frühling 2020, April, Mai, also die ersten Bombenangriffe über Kiew heruntergingen, sich in U-Bahn-Schächten versteckt hatte und dass sie dort eben nicht nur geweint und sich gefürchtet hätten, sondern miteinander herzhaft gelacht hätten. Und zwar über bitterböse, satirische Dinge, über die Politik, also insbesondere die Russen, aber auch über die eigenen Landsleute. Und das hätte ihnen gut getan. Also das habe ich mir nicht ausgedacht, ich erfinde das nicht, sondern der Blick in die Historie zeigt, dass Menschen in allen Situationen, in Krisen immer viel miteinander gelacht haben und versucht haben, die Dinge von einer komischen Seite zu betrachten. Der berühmte Karl Valentin hat ja mal gesagt, eine Sache hat immer drei Seiten. Eine tragische, eine schöne und eine komische.
Ja, und gut lachen kann man auch über die Comicreihe Snoopy, die Sie gerne Ihren Patientinnen und Patienten empfehlen. Was können wir von Snoopy lernen, wenn es gerade um unsere mentale Gesundheit geht?
Ja, das ist sehr schön. Das ist im Prinzip genau das. Ja. Die Serie zeigt ja lauter verkopfte Figuren, die alle schreckliche Neurotiker sind. Ja. Melancholiker und Zyniker und so weiter. Und der Hund, der Beetle, ist so der Einzige, der es eigentlich richtig macht. Der rausgeht und lebt und um die Welt fährt mit dem Motorrad und der nachts tanzen geht und der ganz viele Ziele hat und wenn es nicht klappt, sich wieder aufrappelt. Und das Bitterböse an dieser Satire ist, dass es ein Hund ist, der es richtig macht, weil wir Menschen es schon längst vergessen haben. Und deswegen sage ich immer, in Krisen etwas mehr wie Snoopy sein und nicht so sehr wie Charlie.
Ja, und ich kann das bestätigen, dass man da gut drüber lachen kann. Meine Frau liebt Snoopy und die Peanuts und ja? Die lacht immer herzhaft darüber, wenn sie da abends drauf guckt.
Wunderbar, wunderbar.
Vielen Menschen fällt es im Moment schwer, abzuschalten. Wir haben schon drüber gesprochen, Herr Busch, vor allem nach einem langen Arbeitstag dreht das Gedankenkarussell gern nochmal eine extra Runde und ja, das große Grübeln beginnt. Was hilft gegen Grübeln? Wenn's kommt ja oft gerne abends, wenn man im Bett liegt.
Also was mir persönlich hilft und was ich meinen Patienten auch ganz ernst Herz lege, ist viel Aufenthalt in der Natur. Der Mensch ist für diese ganze urbane Hektik gar nicht gemacht und die vielen Gedanken, die am Schreibtisch, auf der Couch, vor dem Fernseher oder vor dem Handy entsteht, ist eigentlich sehr unnatürlich. Und
da wir kommt alle der Pfadfinder kennen ja, wieder durch bei Ihnen.
Irgendwie schon, ja. Aber wir kennen ja alle auch, ohne dass wir vielleicht Pfadfinder waren, die wunderbare Erfahrung, was ein Spaziergang im Watt mit uns macht oder in den Bergen mit uns macht oder an einem schönen Wald.
Oder im Wald, genau. Gerade bei uns im Saarland gibt es so viel tollen Wald.
Und ja, absolut. Das ist der gleiche Effekt. Gerade der Wald hat diesbezüglich eine unglaubliche, fantastische Wirkung. Und mich hat immer schon interessiert, warum das so ist. Und mittlerweile gibt es Gott sei Dank auch erste Forschung. Es ist wahrscheinlich gar nicht so sehr die Luft oder die Gerüche und das Gezwitscher der Vögel. Das übrigens kann auch schon Ängste und Grübeln reduzieren. Also ohne Effekt ist das nicht. Aber der entscheidende Aspekt ist ein anderer. Wenn wir in der Natur sind, dann werden wir in der Regel sehr, sehr klein. Und gerade wenn wir zum Beispiel eine Kammwanderung machen oder am Meer entlanglaufen, dann sehen wir diese Erhabenheit der Natur. Mhm. Freud sprach mal von einem ozeanischen Gefühl. Also es hat so ein bisschen was fast Transzendentales. So, ne? Man wird so klein und so diese Weite der Natur, die Größe. Vielleicht geht dann die Sonne unter oder man sieht abends dann Sternschnuppen im August oder vielleicht sieht man auch nur den Sternenhimmel. Das hat eine unglaubliche Größe. Eine wunderschöne Ästhetik, aber eben auch eine Erhabenheit. Und diese Erhabenheit, die lässt uns selbst klein werden und damit auch unsere Probleme und Sorgen. Und ich glaube, dass das ein wahnsinnig wichtiger Faktor ist. Wir leben ja heute in einer Ego-Gesellschaft, wo wir uns unfassbar viel um uns selbst drehen. Ich kann mich da gerne meine eigene Nase fassen, ja, wie viel Sorgen und Probleme ich mir um meine viel zu hohen Ansprüche im Leben oft mache. Und vielen meiner Patienten geht es auch so.
Also Perfektionismus.
Ja, schon.
Aber
und in der Natur geht das eben alles weg.
Ja. Aber ich habe es gesagt, häufig kommt das Grübeln ja oder dieses Gedankenkarussell nimmt nochmal Fahrt nachts auf. Nicht jeder will dann einen Waldspaziergang machen. Haben Sie einen Tipp, wie man dann trotzdem ja vielleicht den Abstellknopf für unseren Geist und unser Gehirn finden kann?
Das ja, wieder also in der Nacht ist das sicherlich nichts. Naja, genau. Das war jetzt auch allgemein gemeint. Wer wirklich nachts Grübeln hat, der könnte durch einen kleinen Trick abends dafür Sorge tragen, dass man nicht so tief fällt, gedanklich in der Nacht. Das hat nämlich wahrscheinlich mit einem Hormon zu tun, also Serotonin, ein bestimmter Botenstoff, den wir ausschütten, der unsere Stimmung ausgleicht. Und dieses Hormon fällt nachts ab, so zwischen 2 und 4 Uhr. Das ist dann auch die Zeit, in der man oft aufwacht und dann anfängt zu grübeln. Und viele können dann nicht mehr einschlafen. Und wenn wir den Serotoninspiegel ausgleichen, bevor wir zu Bett gehen, dann ist diese Talsohle nicht so tief und dann kann man eher durchschlafen. Jetzt ist die Frage, wie macht man das? Serotonin selber können wir leider nicht zu uns nehmen. Das würde im Magen auseinanderfallen und würde nicht ins Gehirn gelangen. Aber wir können eine Aminosäure zu uns nehmen, die der Vorläufer von Serotonin ist. Und diese Aminosäure nennt sich Tryptophan. Das ist zum Beispiel enthalten in bestimmte Käsesorten, in so italienischen Hartkäse, ne, ist das drin, ein bisschen in Salami, in Walnüssen, in Bananen, in Thunfischen, wird man das abends nicht um 11 Uhr gerne Thunfisch schnabulieren wollen, aber vielleicht ein paar Nüsse. Braucht auch gar nicht viel Zucker sein, einfach nur eine Handvoll Walnüsse, erhalten viel Tryptophan und können diesen Serotoninspiegel ein Stück weit ausgleichen. Dieser Effekt ist zwar nur mäßig, aber er ist signifikant da. Das wäre ein kleiner Trick, indem man das Grübeln nachts wahrscheinlich überbrücken kann.
Das ist doch ein guter Tipp, der sich auch leicht umsetzen lässt.
Genau.
Ein anderer Tipp, den Sie auch in Ihrem Buch Kopf hoch haben, ist, man soll sich einen Grübelort in der Wohnung suchen. Ja. Was ist damit gemeint und wie soll das funktionieren?
Ja, das nutze ich in der Therapie sehr gerne. Ich habe mir diesen Tipp aber nicht ausgedacht. Die Lorbeeren verdient ein anderer. Ich nutze ihn nur. Aber es ist in der Verhaltenstherapie nutzt man diesen Trick sehr häufig. Wir empfehlen dann unseren Patienten, sich einen bestimmten Ort zu suchen in ihrer Wohnung, wo sie sich erlauben zu grübeln. Also irgendein Stuhl in irgendeinem Raum, vielleicht sogar ein Ort, wo man ansonsten nicht ganz so gerne sitzt oder so häufig sitzt. Und immer wenn man den Drang hat, oh, jetzt kommen mir Gedanken hoch und ich kann die nicht stoppen, geht man genau dorthin und lässt das Grübeln zu. Man unterdrückt es nicht, sondern lässt es raus. Und das tut dem Gehirn gut, weil der Druck entweicht. Jetzt kommt der zweite Teil der Übung. Wenn man nach 20, 30 Minuten dann irgendwie mit den ersten Gedanken durch ist, verlässt man diesen Stuhl oder diesen Ort und nimmt sich aber dann auch vor, das Grübeln sein zu lassen. Das wird am ersten Tag noch nicht gelingen, aber mit etwas Übung schon. Mhm. Ja, weil wir das Gehirn konditionieren können, in bestimmten Orten oder zu bestimmten Uhrzeiten sich mit etwas stärker zu beschäftigen als an anderen Orten und Uhrzeiten. Das ist vielfach gezeigt worden und mit etwas Übung gelingt das. Und wenn Sie der Übung noch eine Sahnehaube aufsetzen wollen, dann können Sie auch bestimmte Zeiten vorgeben, dass Sie sagen, okay, ich erlaube mir das Grübeln, sag es einfach mal zwischen 17 und 18 Uhr, aber nicht zwischen 8 und 10, wenn ich arbeite, nicht nach 20 Uhr, wenn ich mit meinem Partner auf der Couch einen Film genieße oder wenn ich Radio höre. Ja? Mhm. Also das heißt, die konditionieren den Ort und die Zeit. Das ist für das Gehirn entlastend, weil sie ja auf diese Weise erlauben das Grübeln, aber nach Regeln, die sie selber festlegen.
Und das funktioniert?
Funktioniert.
Wie machen Sie das? Haben Sie auch so einen Grübelort oder wie geht es bei Ihnen, wenn das Gedankenkarussell ja Fahrt aufnimmt?
Also ich habe das große Glück, dass ich das Grübeln schnell abschalten kann und mir hilft tatsächlich das, was ich eingangs sagte, Natur. Also jeder, der mich kennt, weiß, wenn ich den Kopf voll habe, und das habe ich oft wegen Sorgen, die ich mir um meine Patienten mache oder die Geschichten, die sie mir erzählen, dann gehe ich in den Wald oder in die Berge. Es gibt nichts, was mich so runterbringt und alles klein werden lässt. Wenn ich an einem Gipfelkreuz stehe und gucke darunter, alles wird klein auf eine wundervolle Weise, schrumpft es zusammen, auch mein Ego, dann geht es mir besonders gut. Walnüsse kann ich ja zusätzlich essen.
Absolut, die haben sich dann auch verdient. Viele stehen, Herr Busch, bei der Arbeit, aber auch in ihrer Freizeit unter Stress und Dauerstrom. Mhm. Sie begleiten Menschen seit langem als Therapeut. Wie gestresst erleben Sie die Menschen?
Ja, schon sehr. Wobei die Ursachen dafür sehr vielfältig sind. Und ich würde mich da hüten, das jetzt auf einen Faktor zu reduzieren. Also natürlich haben Arbeitsprozesse sich verdichtet, ohne jede Frage. Es muss heute mehr Arbeit in kürzerer Zeit gemacht werden. Personalmangel kommt häufig dazu. So dass man Arbeit auch nicht mehr automatisch auf sehr vielen Schultern verteilen kann, wie es vielleicht vormals der Fall war. Aber viel Stress machen wir uns auch selber. In unserer Gesellschaft, wo wir gewisse Gelassenheit verloren haben, weil sich viel um uns selbst dreht, um unsere Ansprüche, unsere Träume, unsere Ziele, entsteht natürlich Stress auch oft selbstgemacht. Das gehört zur Wahrheit dazu. Und wer zu mir kommt und unter Stress leidet, zum Beispiel Herzrasen, Schlafstörungen, Unruhezustände, gucke ich sehr genau hin und kann nicht immer nur der Arbeit die Schuld geben, sondern auch oft eigenen viel zu hohen Ansprüchen und mit denen muss man dann auch kritisch vor Gericht ziehen.
Also wenn wir zu perfektionistisch sind.
Genau, zum Beispiel. Oder zu viel wollen. Der Wert eines Lebens bemisst sich ja heute leider daran, was man alles an Erfahrung gemacht hat, wie man alles kennt, wo man überall war, was man alles erlebt hat, wie viele Jobs, wie viel Ausbildung und so weiter. Das ist ja heute der neue Status. Die Statussymbole wie mein Haus, mein Pferd, mein Pool haben nicht mehr ganz so die große Bedeutung, aber gibt neue Statussymbole. Und das ist einfach diese ständige Auskennerei, Besserwisserei. Man muss viel wissen, viel kennen, viel können. Und das ist ein Anforderungskatalog, den das Leben heute an uns stellt, ist für viele schon belastend ist. Diese Gelassenheit ist da vielfach verloren gegangen und das kann ja eben auch Stress machen.
Das macht dann zusätzlich Stress. Mhm, beziehungsweise genau. Auch der Blick wahrscheinlich immer auf die anderen, so ein bisschen sich zu vergleichen, sorgt wahrscheinlich auch für viel Stress.
Natürlich. Also Sie glauben gar nicht, will er jetzt auch niemanden da näher beschreiben, aber ich habe einige Influencer bei mir in Behandlung gehabt, die trotzdem sie, was den Status anbelangt, durch die ihre hohen Followerzahlen Erfolg haben oder das, was wir heute in unserer Gesellschaft als Erfolg in Anführungsstrichen definieren, und trotzdem sind sie nicht glücklich, weil das ganze Leben, der ganze Tag von morgens bis abends ein ständiger Kampf um Zuneigung und Aufmerksamkeit ist. Und überall muss man der Beste sein, die Pole Position haben, ganz vorne dabei sein. Das kann auf die Dauer schon echt ermüdend sein.
Ja, das glaube ich. Jetzt haben Sie schon gesagt, Stress kann für Herzrasen sorgen, für Unruhe. Was macht es mit unserem Geist und unserem Gehirn, wenn wir unter Dauerstrom und Stress stehen, immer nach den anderen gucken, was da besser läuft?
Ja, also dass wir uns mit anderen vergleichen, ist normal. Das haben Menschen immer schon gemacht. Das Problem ist nur, dass wir uns selten nach unten vergleichen, sondern meistens nach oben. Und deswegen geht es uns relativ gesehen schlecht. Und was als allererstes passiert, ist, dass diese Zufriedenheit verloren geht, die vorher vielleicht da war. Ne? Wir sind mit einer Gehaltserhöhung zufrieden, aber wenn wir sehen, dass unser Kollege die doppelte Gehaltserhöhung bekommen hat, sind wir frustriert. Ein berühmter Philosoph hat mal gesagt, der Vergleich ist des Glückes Tod. Und ich glaube, dass da sehr viel dran ist. Mhm. Und das ist also das eine, so diese ständige Unzufriedenheit in einer Gesellschaft, die so transparent geworden ist heutzutage, wo jeder von jedem gerade über Social Media sehen kann, was passiert, gerade bei den jüngeren Generationen. Das kann schon sehr viel Glück kosten, aber es ist nur ein Aspekt. Ein anderer Aspekt ist, wenn dieser chronische Stress anhält und eben auch körperliche Symptome hinzukommen, auch Erschöpfungssymptome, dann kann das auch wirklich krank machen. Also Folgen sind zum Beispiel Diabetesneigung, Übergewicht, es sind auch Herz-Kreislauf-Störungen, können die Folge sein und so weiter. Also Dinge, die dann auch wirklich somatische Folgen haben, körperliche Folgen haben, wo dann auch Ärzte helfen müssen.
Also auf alle Fälle etwas, was man ernst nehmen muss. Dabei ist der Stress ganz ähnlich wie die Unsicherheit, sagen Sie ja auch, eigentlich nichts Schlechtes. Was müssen wir verstehen, ja, über den Stress, um besser mit ihm klar zu kommen, beziehungsweise ihn auch bewältigen zu können?
Ja, dass Sie es ansprechen, weil ich glaube, dass wir uns jahrelang die falschen Geschichten über Stress erzählt haben. Wir haben Stress ausschließlich negativ gesehen und alle Bemühungen darauf verwendet, ihn im Leben irgendwie zu vermeiden. Und das macht aber niemanden stark. Denn Stress ist ja wichtig. Dass wir zum Beispiel für etwas kämpfen, was uns wichtig ist, das würde man als Stress bezeichnen, ist ja wichtig, um Ziele zu erreichen. Stress bedeutet für uns, überleben zu können. Stress ist nichts Pathologisches. Es ist eine sinnvolle physiologische Reaktion, um Aufgaben zu bewältigen und Ziele zu erreichen. Stress ist nur dann pathologisch, wenn er anhält und wenn er sich wie ein roter Faden durch 24 Stunden des Tages zieht. So dieses Anhaltende, das Chronische, das nicht mehr zur Ruhe kommen, nirgendwo mehr mit Mittelmäßigkeit zufrieden sein können, überall vorne mit dabei sein müssen. Das ist auf die Dauer ermüdend. Also nicht der Stress ist das Schlimme, sondern das Chronische am Stress. Und das ist ein feiner, aber dann doch ganz bedeutender Unterschied.
Haben Sie noch einen Tipp oder auch eine Übung, wie wir mit dem Stress im Alltag ja besser klarkommen können oder ihn vielleicht gar nicht erst zum Stress werden lassen können, der uns schadet?
Also den wichtigsten Ratschlag, ich hoffe, dass er jetzt nicht plakativ rüberkommt, aber er knüpft so ein bisschen an das an, was wir schon so wunderschönes besprochen haben, wie Humor und
die Natur wahrscheinlich auch.
Ne? Snoopy, ja. Ist sich selbst nicht so ernst nehmen. Ich glaube, es gibt keinen wichtigeren Ratschlag, den ich jedem Menschen auf den Weg geben kann. Über sich selbst lachen können und sich selbst gegenüber etwas barmherziger, etwas freundlicher und vor allen Dingen etwas wohlwollender gegenüber sein. Das beendigt noch nicht Liebeskummer und das führt nicht dazu, dass wir weniger Rückenschmerzen haben. Also diese Haltung beendet nicht sofort den Stress, aber es erleichtert uns den Umgang damit. Und in einer Gesellschaft, wo wir so verkrampft sind und uns so egobezogen denken, wird natürlich auch schnell aus einer Fliege ein Elefant. Und deswegen ist das, halte ich mich selber auch dran, zu sich selbst etwas freundlicher, barmherziger sein, über sich selbst lächeln, einen Schritt zurückgehen. Das hilft viel. Ich sage immer so ein Leitsatz meinen Patienten, sage ich auch jetzt gerne hier, seine Probleme in die Hand nehmen, aber sich selbst öfter mal in den Arm. Ich glaube, das ist wichtig.
Herr Busch, wir haben schon über das Smartphone gesprochen, ja, das uns inzwischen überall und zu jeder Tageszeit begleitet. Ist ja eigentlich auch schön, dass wir jederzeit online sein können, unsere Mails checken können, im Netz surfen können, wenn wir mal was nicht wissen. Aber das Ganze sorgt natürlich auch für eine Reizüberflutung für unser Gehirn. Wie gehen wir da am besten mit um? Abschalten? Ist das so einfach oder gibt es noch einen anderen Weg?
Also ich selber habe auch mein Handy und ich liebe es und es erleichtert uns ganz viel. Die Frage sollte im Jahr 2024 also nicht sein, ob man sozusagen darauf verzichtet oder es nutzt, denn wir alle nutzen es gerne und ich glaube auch, dass unterm Strich die Vorteile digitaler Kommunikation die Nachteile überwiegen. Mhm. Aber hier müssen wir einfach so eine gewisse Dosis beachten. Denn was zum Beispiel verloren geht, ist ja die Fähigkeit, sich anhaltend konzentrieren zu können. Wenn wir beispielsweise am Schreibtisch sitzen oder wenn wir eine Runde Schach spielen mit unserem Freund oder wenn wir, keine Ahnung, uns unterhalten, weil ständig wir uns unterbrechen lassen durch unser Handy. Ja, genau, optisch oder akustisch und natürlich greifen wir dann das sofort hin und gucken hin und das hat verschiedene Folgen. Erstens führen die Unterbrechungen dazu, dass eben dieser Fokus verloren geht und damit auch die Genauigkeit unserer Arbeit. Also wir machen mehr Fehler und brauchen letztlich unterm Strich viel länger für eine Aufgabe, bei der wir uns 8-mal unterbrechen lassen, statt im Vergleich einer Aufgabe, die wir am Stück bis zu Ende machen. Und das andere ist, und das finde ich sehr, sehr spannend, dass wir heutzutage auch zeigen können, dass eine gewisse Genusstiefe verloren geht. Das heißt, wenn ich im Theater sitze oder im Kino und lasse mich in einer langweiligen Szene auf der Leinwand durch mein Handy unterbrechen, dann ist diese Eintauchtiefe eine geringere und dann kann mich der Film auch nicht so verzaubern. Wir kennen das alle, wie unterschiedlich das wirkt, ob wir einen Film auf einem Sender im Fernsehen sehen mit 8 Werbeunterbrechungen und wir gehen dazu noch 4-mal an den Kühlschrank und vielleicht noch 2-mal mit dem Hund raus. Mhm. Oder ob wir den gleichen Film im Kino sehen, bei einer großen Leinwand im dunklen Raum und versinken in der Geschichte. Das ist ein riesiger Unterschied, obwohl es der gleiche Film ist. Das heißt, der Fokus ist nicht nur ein Schlüssel Kompetenz zu einer besseren Leistung, sondern auch zu Genuss. Und beides lassen wir uns heute rauben durch ständige Ablenkung. Das ist eigentlich schade.
Also würden Sie sagen, diese Konzentrationsprobleme, die viele haben und die wahrscheinlich auch viele von uns kennen aus ihrem Alltag, hängen klar ja, mit den Smartphones und der Digitalisierung zusammen?
Ja, ich glaube sogar, ich würde sogar noch weitergehen, dass die meisten Menschen sich viel besser konzentrieren könnten, wenn sie eine effektivere Störungskontrolle hätten. Man sagt ja immer, ja, die Leute müssen lernen, sich zu konzentrieren. Ich würde denken, die meisten können es. Das Problem ist heute nicht die mangelnde Konzentration, sondern das Problem ist die ständige Störung. Mhm. Das ist ein Unterschied und daran müssen wir arbeiten. Wir sehen in Studien, wenn Lehrer es schaffen, in dem Schulunterricht für ihre Kinder eine störungsfreie Zone einzurichten, indem sie Fokus schaffen, schaffen die Kinder plötzlich viel bessere Leistungen und zwar in allen sozialen Schichten. Das sollte uns doch zum Nachdenken anregen. Allein, ich will mal eine Studie als Ergebnis nennen, der Verzicht auf Handys in den Grundschulen steigert die schulischen Leistungen global um satt 11% aller Schüler. Das ist doch unfassbar viel. Und das zeigt, die Kinder sind nicht dumm oder sie sind nicht unmotiviert, sondern sie sind einfach oft zerstreut, abgelenkt und müssen ihre Aufmerksamkeit auf zu viele Dinge verteilen. Und eine gute Störungskontrolle hilft ihnen wieder, den Lichtstrahl auf das Richtige auszurichten. Und so geht es uns allen.
Da werden sich jetzt vielleicht viele, die uns zuhören, denken, ja, wie war das nochmal mit den Tablets in den Schulen und den ganzen Digitalstrategien? Wird da die alte Tafel und das Stück Kreide vielleicht auch ein Stück weit unterschätzt?
Also das wissen wir tatsächlich. Und hier kann ich etwas sagen, was nicht so sehr nur meine Meinung ist, sondern was wir wirklich, und zwar wirklich wissenschaftlich sehr, sehr gut untersucht haben, und zwar in ganz Europa. Die digitalen Medien alleine schaffen auch nicht den Hauch eines besseren Schulunterrichts. Dass ein Schüler erreicht wird, steht und fällt mit dem Lehrer oder der Lehrerin. Das ist das Entscheidende. Wenn ein Lehrer, eine Lehrerin ihren Job gut machen, und das tun die meisten, Gott sei Dank, habe ich überhaupt keinen Zweifel, und die Menschen begeistern die Kinder,
das ist es,
ihre Neugierde wecken, dann stößt das die Tür auf. Die stärkste Droge für einen Mensch ist immer der andere Mensch. Und ob die Kinder dann Tablets haben oder auf der Kreide schreiben, ist völlig irrelevant. Entscheidend ist, ob da ein Mensch ist, zu dem sie aufschauen, den sie bewundern, den sie zumindest achten, dem sie zuhören, den sie gerne zuhören und der sie begeistern kann, ihre Neugierde weckt. Und das ich will nicht zu sehr politisieren, aber wir hätten einen Großteil der Gelder nicht in Hardware investieren sollen, sondern mehr in Personal. Ich glaube, das wäre besser gewesen.
Sie beschäftigen sich seit über 20 Jahren intensiv mit unserem Hirn und auch Geist. Was lässt Sie immer noch darüber staunen und was begeistert Sie nach all den Jahren noch daran?
Also ganz demütig muss ich ja eingestehen, dass mit jeder Antwort, die ich finde, zwei neue Fragen entstehen. Also ich weiß gar nicht, ob ich ein Experte bin. Ich glaube, ich muss noch mehr lernen, als ich schon weiß. Aber was mich wirklich fasziniert, ist, dass wir unser Gehirn in gewissen Grenzen wohlgemerkt, aber doch viel mehr von außen beeinflussen können und dass wir es viel mehr entwickeln können, als man vielleicht glauben möchte. Es gibt Wissenschaftler oder Autoren, die es manchmal mit einer Knetmasse vergleichen, die man von außen ein bisschen zurechtkneten kann. Das erscheint mir etwas übertrieben. Aber trotz allem geben uns genetische Konstitutionen nur bestimmte Dinge vor. Wir alle können etwas machen aus uns. Wir haben Temperamentfaktoren, die sind so, aber wir alle haben Anlagen, die wir entwickeln können. Und das ist eigentlich so die Essenz meiner täglichen Arbeit, Menschen zu befähigen, etwas aus sich zu machen, die Stärken zu betonen, da rauszugehen, sich zu entwickeln und darüber gewisse Zuversicht oder Selbstsicherheit und vor allen Dingen auch Zufriedenheit zu entwickeln. Und das Gehirn kann das. Wir müssen ihm nur sozusagen das auch abverlangen und unsere Komfortzone verlassen und es herausfordern. Aber dann können wir es auch entwickeln. Und das ist eigentlich die schönste Botschaft, die ich Menschen geben kann.
Das gibt auf alle Fälle Zuversicht. Was würden Sie sagen, was können wir machen, ja, um nach dem, über was wir alles gesprochen haben, zuversichtlicher zu werden?
Also es gibt einen Vortrag zu dem Buch Kopf hoch, den ich seit einigen Wochen halten darf und den beende ich mit einem Forschungszweig, der sich mit der Wirklichkeit von Zukunftsprognosen und Prophezeiungen beschäftigt. Und wenn wir diese Studien auswerten, dann sehen wir etwas unheimlich Spannendes, nämlich, dass die meisten Dinge sich viel besser entwickeln im Leben, als wir es befürchten. Das heißt nicht, dass da draußen nicht jeden Tag ganz viel Schlimmes passiert. Dessen werden wir ja auch leider jeden Tag Zeuge. Ja? Auch hier geht es nicht um eine rosarote Weltsicht. Aber mit den meisten Problemen können wir uns irgendwie arrangieren. Oder wir finden Lösungen für die Probleme. Der Mensch kann Dinge bewältigen. Wir können Dinge in die Hand nehmen. Damit haben wir uns ja zu Beginn schon beschäftigt. Und können Lösungen finden. Und das führt dazu, dass die meisten negativen Zukunftsprognosen nicht so eintreten, wie man befürchtet. Dass sich selbst Experten, die wirtschaftliche Rezession voraussagen oder politische Instabilitäten voraussagen, sich oft irren. Weil im Verlauf von 20 Jahren, auf die sich ihre Prognosen beziehen, Menschen da rausgehen und die Welt ein Stückchen besser machen. Frauen und Männer auf ihren Gebieten, ihre Frau stehen, ihren Mann stehen und weil der Mensch eine Spezies ist, die ins Gelingen verliebt ist, also wo unser Belohnungssystem im Gehirn davon profitiert, wenn wir rausgehen und Probleme lösen, glaube ich an uns. Und weil das in der Vergangenheit immer so war, wird es auch in Zukunft so sein. Das ist ein Teil unserer DNA, ein Problem zu sehen und es zu lösen. Sich vielleicht kurz zu ärgern, zu grämen und auch mal pessimistisch zu sein. Aber letztlich die Kraft zu entwickeln, es aus der Welt zu schaffen. Das haben wir immer gemacht. Und leider erinnern wir uns viel zu wenig an diese Stärke. Und manchmal empfehle ich einfach, das mache ich dann mit meinen Patienten, in den Rückspiegel zu gucken und zu schauen, wie man ein ähnliches Problem früher gelöst hat. Welche Stärken man dabei hatte, welche kreativen Ideen einen unterstützt haben, welche lieben Menschen vielleicht um einen herum einen auch unterstützt haben. Und dann geht es wieder. So wie beim Autofahren. Kurzer Blick in den Rückspiegel ist wichtig, um anschließend nach vorne zu kommen. Und so ist es im Leben auch. Und ich würde mir wünschen, dass wir das als Gesellschaft auch nicht ganz vergessen, dass wir besser sind als unser Ruf. Der Deutsche neigt ja dazu, über allem schwer zu werden. Aber gerade wir, ich hoffe, ich darf das so sagen, ohne dass es sehr patriotisch klingt, wir können Probleme lösen und wir sollten stolz darauf sein, dass wir das immer so gut konnten und ich bin überzeugt, dass wir das auch in Zukunft sein werden.
Was macht Sie zuversichtlich?
Mich macht zuversichtlich eine schöne Geschichte, die auch übrigens zum Titel des Buches führte, Kopf hoch. Es gibt in der griechischen Mythologie die Figur des Kairos. Und Kairos ist so eine Gestalt, die als Jüngling immer wieder so über den Himmel geflogen kommt und jedes Mal, wenn man sie am Himmel anfliegen sieht und der Blick also im richtigen Zeitpunkt nach oben ging, konnte man ihn an einer Haarlocke, die Kairos in der Stirn hatte, heranziehen. Mhm. Und dann ging ein Wunsch in Erfüllung, man bekam eine Chance, man bekam die Gelegenheit. Und wenn man zu spät an den Himmel guckte, war Kairos verflogen. Hinten hatte er nämlich eine Glatze und dann konnte man ihn nicht mehr packen. Man kennt doch vielleicht die Redensart, eine Situation am Schopfe packen, oder? Mhm. Das kommt daher. Das kommt auch von der Geschichte Kairos. Und Kairos, und das ist jetzt das Schöne an der griechischen Geschichte, ist jemand, der zwar etwas unkalkulierbar ist, der kommt ab und zu mal und dann mal wieder nicht und dann ein paar Mal hintereinander, aber er kommt eben immer wieder. Im Leben muss aber die Blickrichtung stimmen, denn wir können Chancen nur erkennen, wenn wir nach oben gucken und nicht griesgrämig nach unten. Kairos kommt nämlich nie über den Boden gekrochen. Er kommt, wenn er kommt, immer am Himmel geflogen. Und deswegen ist ein wichtigster Ratschlag, an den ich mich auch halte, Kopf hoch. Denn nur dann können wir Chancen erkennen, wenn sie sich uns zeigen.
Aus dem Leben. Der SR3 Talk am Dienstagabend ab 20.04 Uhr gibt's auch zum Nachhören auf sr3.de, auf YouTube und in der ARD Audiothek.